Die Grenze ist nicht geschlossen, gerade eben nicht für Pendler ist sie geschlossen. Sie ist sozusagen im jeweiligen Einzelfall, wenn man im jeweiligen Einzelfall, wenn jemand aus einem nicht triftigen Grund reisen will, dann gibt es eine Entscheidung, die reisebeschränkend wirkt. Aus dieser jeweiligen individuellen Perspektive könnte man sagen, für mich ist die Grenze zu, aber dieser absolute Begriff Grenzschließung, der trifft einfach in der Sache nicht zu.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz an diesem Montag mit der stellvertretenden Regierungssprecherin, Frau Demmer, und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. In ungewöhnlichen Zeiten verändert sich auch die Regierungspressekonferenz. Sie findet statt, das war uns allen wichtig. Wir wollen das beibehalten. Das habe ich auch mit Herrn Seibert gestern so besprochen, dass wir glauben, das ist gerade in diesen Zeiten ein wichtiges Informationsforum. Aber Sie sehen, auch die Regierungspressekonferenz verändert sich insoweit, dass wir eine andere Sitzordnung haben. Wir halten Abstandsflächen, so wie viele von uns das an allen Stellen tun, wo Menschen zusammenkommen. Wir haben die Regeln für unsere Sitzordnung, die wir ansonsten haben, nämlich nach der Häufigkeit der Fragestellungen in den vergangenen Wochen jetzt etwas abgeändert, haben einfach mal versucht zu antizipieren, an wen sich besonders viele Fragen richten könnten, zum Beispiel an das Bundesgesundheitsministerium. Die Sprecherinnen und Sprecher dieser Ministerien sitzen jetzt hier vorne. Die anderen, danke, dass Sie auch da sind, sind jetzt locker in den Saal verteilt. Und wir müssen jetzt einfach mal improvisierend üben, wie das geht, wenn die Wechselspiele sich vielleicht nicht so einfach vollziehen können, wie wir das sonst tun. Ich glaube, aber wir sammeln jetzt auch mal Erfahrungen. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir wechseln. Ich könnte jetzt natürlich einfach auch in den Saal die Mikrofone reinschalten, aber das wäre wahrscheinlich für die filmenden Kollegen schlecht. Also machen wir die Wechsel, aber versuchen, das dann vielleicht so ein bisschen zu sammeln. Oder ich versuche das mal, dass wir nicht ständig hier ein Hin und Her haben. Die veränderten Regeln für die Teilnahme an der Regierungspresse oder an allen Pressekonferenzen der Bundespressekonferenz haben wir den Mitgliedern zugeschickt. Sie haben sich am Eingang registriert, damit wir dann im Notfall Personenverfolgungsmaßnahmen einleiten können. So, genug der Vorrede. Ich glaube, es gibt keine Vorabankündigung. Es gibt gleich noch eine Ankündigung vom Justizministerium. Aber ich glaube, wir nehmen erstmal die allgemeinen Fragen rein und fangen naturgemäß mit dem Thema Corona an.
Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Thilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es Junge Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter.
Bitte, Herr Risse, dann Herr Jung, dann Herr Rinke, bitte.
Also, es geht vor allen Dingen, guten Morgen. Wie laufen die Grenzkontrollen, würde ich ganz gerne wissen. Welche Einschränkungen gibt es beim Pendelverkehr? Und welche Einbußen bei der Wirtschaft sind zu erwarten wegen möglichen schleppenden Warenverkehrs und ob es da eventuell Prognosen gibt? Und da die anderen auch noch ganz viele Fragen haben, nur zur Firma CuraVac würde ich nachher gerne auch nochmal fragen, aber das sind jetzt schon mal so viele, deswegen würde ich...
Genau, und ich würde sagen, wir machen das jetzt so, richten Sie jetzt primär mal die Fragen an diejenigen, die da sind. Wenn wir wechseln, kündigen Sie das irgendwie an und dann sammeln wir die Fragen an diejenigen, die dann nach vorne kommen. So, das war jetzt wahrscheinlich...
Wirtschaft und Innen.
Wirtschaft innen, bitte.
Ja, ich fange. Das Mikro ist noch nicht an.
Ach so, ja, ich muss jetzt hier auch anders drücken. So.
Ich muss noch mal kurz nachfragen. Also, Sie hatten gefragt, welche Auswirkungen.
Laufen die Grenzkontrollen?
Ja, und welche Auswirkungen?
Einschränkungen beim Pendelverkehr.
Beim Pendelverkehr. Okay, also, wir haben ja gestern mit einer Pressemitteilung darüber informiert, was seit heute Morgen 8 Uhr umgesetzt wird. Das heißt also, an den Binnengrenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark wird seit heute Morgen 8 Uhr kontrolliert durch die Bundespolizei. Und diese Kontrollen finden statt mit der Zielrichtung, dass die Eindämmung durch die Infektionsgefahren, die bestehen, weiter reduziert werden können. Und uns ist dabei wichtig, dass der Warenverkehr und der grenzüberschreitende Verkehr von Berufspendlern davon nicht betroffen ist. Genauso wird es derzeit umgesetzt. Der Präsident der Bundespolizei hat heute Morgen auch den Bundesinnenminister über die ersten Erfahrungen unterrichtet und hat genau diesen Stand auch wiedergegeben.
Ja, ich kann dort vielleicht weiter ergänzen. Wir beobachten die Situation jetzt. Es sind ja vorübergehende Kontrollen, die an den Binnengrenzen eingeführt wurden. Und wichtig, wie der Kollege gesagt hat, dass der Warenverkehr weiter erfolgen kann, auch Berufspendler ausgenommen sind. Aber Quantifizierungen kann ich jetzt im Augenblick nicht vornehmen.
Gut, Herr Jung.
Können Sie vielleicht mal grundsätzlich begründen, warum die Grenzschließung verhältnismäßig ist und notwendig ist?
Also zunächst einmal ist wichtig, nochmal hervorzuheben, dass wir keine Grenze geschlossen haben. Das ist ein Begriff, der schlicht in die Irre führt. Wir haben Kontrollen angeordnet. Das heißt, die Bundespolizei sichtet den grenzüberschreitenden Verkehr, kommt auch mit den Menschen, die das betrifft, die also in den Kontrollen landen, ins Gespräch und spricht über die Frage, ist die Reise, die jetzt gerade grenzüberschreitend stattfindet, dringend notwendig? Dringend notwendig ist der Warenverkehr. Dringend notwendig ist der grenzüberschreitende Verkehr von Berufspendlern, aber dringend notwendig sind beispielsweise nicht touristische Verkehre, die nur sozusagen einem Vergnügungsziel im benachbarten Ausland dienen. Die Verhältnismäßigkeit ergibt sich daraus, dass wir an unterschiedlichen Stellen in Europa, wo Grenzverkehre auch in Richtung Deutschland verlaufen, Krisenregionen ausgeworfen wurden und wir damit rechnen müssen, dass aus diesen Krisenregionen möglicherweise eine erhöhte Infektionsgefahr resultiert, die dann nach Deutschland hineingetragen wird. Es gibt im Schengener Grenzkodex diese Möglichkeit, auch zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Gesundheit Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt also, all das, was derzeit geschieht, geschieht nicht außerhalb von EU-Recht, sondern im absoluten Einklang mit EU-Recht. Diese Fälle sind explizit so vorgesehen.
Zusatz.
Aber im Prinzip ist die Grenze für die meisten geschlossen, die eben keine Güter über die Grenze bringen oder pendeln müssen. Das ist ja korrekt. Und was ist mit den Grenzen zum Beispiel nach Tschechien und Polen? Ist damit zu rechnen oder davon auszugehen, dass die als nächstes geschlossen bzw. kontrolliert werden?
Also zunächst nochmal, die Grenze ist nicht geschlossen, gerade eben nicht für Pendler ist sie geschlossen. Sie ist sozusagen im jeweiligen Einzelfall, wenn man im jeweiligen Einzelfall, wenn jemand aus einem nicht triftigen Grund reisen will, dann gibt es eine Entscheidung, die reisebeschränkend wirkt. Aus dieser jeweiligen individuellen Perspektive könnte man sagen, für mich ist die Grenze zu, aber dieser absolute Begriff Grenzschließung, der trifft einfach in der Sache nicht zu. Was Polen und Tschechien angeht, das sind eben genau diese Verhältnismäßigkeitsüberlegungen, die stattfinden. Ist es ja so, dass die Tschechische Republik und auch Polen für sich schon entschieden haben, weitreichende Beschränkungen des Reiseverkehrs einzuführen und auch haben auch in beiden Reiserichtungen das verfügt. Und daraus resultierend sind wir der Auffassung, dass es dazu im Moment jedenfalls keiner zusätzlichen Anordnung deutscher Behörden bedarf.
Herr Rinke, dann Herr Zweigler.
Genau, knüpft direkt daran, Herr Alter. Es hat ja ein paar Fragen gegeben, was das nun für Nichtdeutsche betrifft. Vielleicht können Sie das einfach noch mal ein bisschen erklären, was zum Beispiel mit EU-Ausländern ist, die an der Grenze sind, hier in Deutschland wohnen oder einen deutschen Partner haben oder sonst einen Partner haben und hier in Deutschland leben. Wie müssen die nachweisen, dass sie nun nicht auf touristischen Besuchen sind? Wer kann einreisen, wer nicht? Anknüpfen daran an Frau Adebar. Vielleicht können Sie uns bitte sagen, haben Sie einen Überblick, wie viele Deutsche sich im Moment im Ausland befinden, die zurück wollen, also sich möglicherweise ja an den Botschaften gemeldet haben? Es gibt ja Einschränkungen beim Flugverkehr. Und an das Wirtschaftsministerium, auch in diesem Zusammenhang mit diesen Grenzkontrollen, die Frage, ob Sie einen Überblick haben, wo der Warenverkehr tatsächlich eingeschränkt ist. Denn es gibt ja Berichte über kilometerlange Schlangen, die jetzt nicht an der deutschen Grenze zumindest, aber zwischen Österreich und Italien sind, die ja die Logistik und das weitere Arbeiten auch von deutschen Firmen belastet.
Ja, also zunächst einmal ist diese Wiedereinführung von Grenzkontrollen und auch die entsprechenden Konsequenzen aus diesen Kontrollen nicht an bestimmte Staatsangehörigkeiten geknüpft, sondern an die Frage, ob der Reisezweck, der vorgetragen wird, nach Prüfung und auch nach Einschätzung der Grenzbehörde triftig ist, also dringend notwendig ist. Das kann man schlecht pauschal festlegen, in welchen Fällen das gegeben ist. Wir haben eine Festlegung für den Warenverkehr und für den Berufspendelverkehr erlassen, aber es mag andere Gründe geben, die aus persönlichen schwerwiegenden Gründen dennoch dringend sind und eben keine Berufspendelfahrten sind. Das muss im jeweiligen Einzelfall im pflichtgemäßen Ermessen durch die Bundespolizei dann bewertet werden. Es ist ja so, dass das für die Bundespolizei keine gänzlich neue Aufgabe ist. Das ist im Grunde genommen bei der Durchführung von Grenzkontrollen etwa an den internationalen Flughäfen ein Kernelement jeder Einreisekontrolle, dass der Einreisezweck plausibilisiert werden muss. Das heißt also, die Bundespolizei ist da keineswegs auf neuem Terrain unterwegs. Und die Frage nach den EU-Bürgern und Drittstaatsangehörigen ist auch so zu beantworten, dass es alle Personengruppen treffen kann, die grenzüberschreitend reisen. Mit einer Ausnahme deutschen Staatsangehörigen kann die Einreise nach Deutschland nie verweigert werden. Die werden immer einreisen können. Aber EU-Bürger müssen damit rechnen, dass sie Reisebeschränkungen auferlegt bekommen, es sei denn, sie haben sozusagen einen dringenden Reisegrund. Und das Gleiche gilt auch für Drittstaatsangehörige, ungeachtet der Frage, ob sie in Deutschland einen Aufenthaltstitel besitzen oder visumfrei reisen.
Ja, so, jetzt war noch Frage an genau, ja, Frau Adebar.
Ja, wir haben noch keine Gesamtzahl, wie viele Deutsche weltweit im Moment noch auf Reisen sind und nach Deutschland zurückkehren wollen und von den internationalen Beeinträchtigungen im Flugverkehr betroffen sind. Wir müssen aber davon ausgehen, dass es doch mehrere tausend Deutsche sein könnten. Wir sammeln das gerade und sind in einem intensiven Kontakt mit Reiseveranstaltern, mit Fluglinien in den einzelnen Ländern, um zu schauen, welches die besten Rückreisemöglichkeiten zunächst auf kommerziellem Wege für deutsche Urlauber, die im Ausland sind, gestrandet sind, auch sind, und bemühen uns damit Hochdruck über unsere Konsulate und Botschaften um möglichst pragmatische und auch möglichst schnelle Lösungen. In diesem Zusammenhang auch nochmal von mir die Information nochmal verstärkend, dass wir seit dem Wochenende weltweit von allen nicht notwendigen, und das sind touristische Reisen, die sind nicht notwendig im Moment, abraten. Wir sehen eben in den letzten Tagen und Wochen, dass wegen des Coronavirus weltweit und auch in Deutschland Einreise- und Ausreisebeschränkungen immer mehr ausgesprochen werden und Flugverbindungen reduziert oder eingestellt werden. Wenn ein Land sagt, Deutsche sollen bei uns nicht mehr einreisen, heißt das natürlich erstmal, man soll nicht dort einreisen, aber es hat auch wieder Rückwirkung auf den Flugverkehr, der aus dem Land herausgeht und dann eben auch wieder auf die Rückreise. Insofern ist es unser dringender Appell, nicht notwendige Reisen ins Ausland im Moment zu unterlassen. Für die Deutschen, die im Ausland sind, sind wir mit Hochdruck daran, Lösungen zu erarbeiten, wenn sie nach Deutschland zurückkommen.
Und dann beantworte ich noch die Frage zum Bahnverkehr. Wie gesagt, der Bahnverkehr kann weiter stattfinden. Wir beobachten die Situation sehr genau. Wir können nicht ausschließen, dass es vorübergehend Zeitverzögerungen an Grenzen gibt. Aber die Bundespolizei hatte ja auch erklärt, dass sie sehr lebensnahe Möglichkeiten und Kontrollen insgesamt an den Grenzen versuchen und alle da das Bestmögliche tun, um Einschränkungen auf ein Minimum zu begrenzen. Und das ist das, was alle zusammen und gemeinsam versuchen.
Darf ich kurz nachfragen? Sie haben keine Meldung, dass es an bestimmten Grenzen wirklich ernsthafte Probleme gibt. Also gestern war einmal die Sprache davon, dass es Staus von bis zu 50 Kilometer Länge gibt.
Aktuell haben wir das nicht, aber wie gesagt, wir können nicht ausschließen, dass es da vorübergehende Zeitverzögerungen geben kann. Mehr kann ich aber aktuell nicht dazu sagen.
Herr Zweigler, dann Herr Remme.
Ja, genau dazu meine Nachfrage, Klammer ans BMI. Wie ist das dann in der Praxis? Werden die LKWs, Warenverkehr etc., werden die dann gar nicht kontrolliert oder werden die stichprobenartig kontrolliert? Die sind ja auch, LKW-Fahrer, die von Portugal nach Russland fahren, sind ja potenzielle Überträger des Virus. Und können Sie was sagen, ist das Personal der Bundespolizei da aufgestockt worden oder gibt es da Engpässe?
Ja, also zur ersten Frage, das ist je nach Grenzkontrollstelle möglicherweise unterschiedlich. Es erfolgt verhältnismäßig. Und die klare Zielrichtung des Bundesinnenministers, der gesamten Bundesregierung ist, dass der Warenverkehr eben gewährleistet ist und nicht durch Kontrollen zum Erliegen kommt. Insofern kann ich mir gut vorstellen, aber das kann ich nicht für alle Grenzkontrollstellen pauschalisieren, dass wir den Personenverkehr stärker im Blick haben als den Warenverkehr. Und die zweite Frage, es ist so, dass die Dienststellen, die ohnehin im Grenzraum ihren Zuständigkeitsbereich haben und für die Kontrollen zuständig sind, jedenfalls bis heute durch allein durch 7 Einsatzhundertschaften der Bundesbereitschaftspolizei verstärkt wurden und eine technische Einsatzhundertschaft. Das heißt also, wir haben einen Personalbestand, der generell an der Grenze tätig ist, der heute Stand jetzt schon um 700 PVB erhöht wurde. Die Gesamtzahl der eingesetzten Polizeibeamten habe ich jetzt nicht verfügbar.
Kurze Nachfrage, wie sieht das aus mit Transit-LKWs, sage ich mal, die einfach nur durch Deutschland rollen, beispielsweise aus Italien, Österreich kommen? Gibt es da besondere Maßnahmen oder dürfen die einfach durchfahren, unkontrolliert?
Naja, es gilt eben dasselbe Prinzip, was für alle gilt. Es geht darum, dringend notwendige Reisen zu ermöglichen, insbesondere im Warenverkehr. Und es gibt da ja ganz vielfältige Konstellationen, sodass man jetzt nicht pauschal sagen kann, ein Transit-LKW darf nicht mehr fahren. Das kommt ja darauf an, zu welchem Zweck findet der Transit statt. Soll vielleicht irgendwo Waren aufgenommen werden, die woanders hin transportiert werden müssen. Also die Gewährleistung der Lieferkette, so habe ich das gestern verstanden, ist ein wichtiges Element, das wir gewährleisten wollen. Und insofern gilt dieses Prinzip selbstverständlich auch da.
Herr Rehme, dann Herr Leithäuser.
Ich habe eine Nachfrage an Frau Adebar. Ich kann mir das noch nicht richtig vorstellen. Erklären Sie uns mal, was ist denn die Grundlage? Ab wann ist ein Rückreisewunsch von deutschen Touristen ein Fall für das Auswärtige Amt? Ist es die fehlende Flugverbindung? Ist es die ärztliche Versorgung in dem Land, wo Sie sich aufhalten? Sind es die Bestimmungen in dem Gastland? Die werden ja in dem Sinne jetzt nicht rausgeschmissen, die Touristen. Wie sortieren Sie das und was für Spielräume haben Sie dann, wenn Sie sagen, Sie sind in Absprache mit den Reiseveranstaltern und ein drittes, gibt es da regionale Schwerpunkte, die Ihnen da besonders Sorge machen? Und dann hätte ich noch eine Frage ans BMVG, aber ich weiß nicht, ob wir wechseln, also wie das mit dem Wechsel ist, habe ich nicht ganz verstanden.
Notieren wir mal, ja, wir improvisieren, ja, machen wir gleich mal. Mhm.
Ja, wir sehen...
Es gibt mehrere Fragen, wenn ich das sehe, mehrere Fragen ans BMVG. Dann machen wir gleich mal einen Wechsel und stellen die. Also ich notiere das.
Mhm. Ich kann auch gerne wechseln.
Nee, erstmal war ja Frau Adebar gefragt. Die Frage ging ja zunächst ans... Also so leicht kommen Sie nicht raus.
Ja, wir sehen im Moment regionale Schwerpunkte. Das sind Marokko, das ist die Türkei. Das sind Länder wie die Philippinen und Indonesien in Asien. Wann ist es ein Fall für uns? Also für uns ist es ein Fall, dass wir nach § 5 Konsulargesetz für die Hilfe für Deutsche im Ausland grundsätzlich zuständig sind. Das heißt, wir sind, und dafür sind wir da, und das ist unser Job, Ansprechpartner für alle Deutschen, die im Ausland in eine wie auch immer geartete Notsituation kommen. Wie dann konkret unsere Hilfe nach dem Konsulargesetz aussieht, richtet sich, und das muss sie, glaube ich, tun, nach den jeweiligen individuellen Umständen. Das heißt, das kann von einer ganz konkreten, spezifischen Hilfe in einem medizinischen Notfall bis hin zu einer Beratung gehen oder einer Kontaktaufnahme. Und im Moment sehen wir einfach, dass viele Deutsche im Urlaub gestrandet sind weltweit, dass ihre Rückflüge storniert worden oder im Moment nicht stattfinden, dass die Fluggesellschaften sich bemühen, dort umzuplanen. Wir selbst sind natürlich mit Lufthansa und anderen Fluggesellschaften im Gespräch und wir versuchen einfach für die Deutschen, die im Ausland befindlich sind, Lösungen zu finden, die jeweils passen und individuell für einzelne Gruppen womöglich sind, wie man nach Deutschland zurückkehren kann. Alles im Rahmen unserer konsularischen Beratung. Wenn es dazu konkretere Sachen noch gibt, das sind jetzt im Moment Beratungen, die wir führen, dann werden wir das sofort mitteilen und natürlich auch sofort den Betroffenen mitteilen. Wie gesagt, da gibt es eine ganz breite Bandbreite dessen, was wir da ins Auge fassen und annehmen. Und das ist eine sehr fluide Situation. Sie müssen auch sehen, dass wir Hunderttausende Deutsche im Ausland haben, nicht nur als Touristen, sondern auch noch zum Teil Geschäftsreisende für Firmen im Ausland unterwegs sind oder Menschen, die mit ausländischen Ehepartnern teilweise oder ganz vor Ort leben. Und für viele dieser Menschen wird sich perspektivisch die Frage auch stellen, wollen sie nach Deutschland zurückkommen für die kommende Zeit oder bleiben sie dort, wo sie sind? Das heißt, die Touristen sind eine Gruppe, die akute, aber wir sind natürlich auch mit ganz vielen anderen Deutschen, die im Ausland sind, jetzt verstärkt im Gespräch oder sie treten an uns heran.
So, dann können wir auch jetzt die Frage ans Verteidigungsministerium stellen.
Als Verteidigungsministerium, da wüsste ich gerne zwei Dinge. Zum einen, was den Aufruf an die Reservisten angeht, sich in Krankenhäusern der Bundeswehr zu melden. Wenn Sie ein bisschen erläutern würden, was der Hintergrund ist, was für Aufgaben da anstehen, ob die qualifiziert sein müssen, wie groß schon die ersten Reaktionen auf diesen Aufruf hin sind. Und das andere wäre mal ein Blick auf die Großübung Defender. Auch da gab es ja Nachrichten in Bezug auf einen, auf zumindest einen konkreten Teil dieser Großübung, was die Bundeswehr angeht. Eine deutsche Perspektive, aber sicher auch einen Blick und ein paar Aussagen über die Zahl und die Rolle der jetzt in Europa befindlichen amerikanischen Soldaten. Was machen die? Was passiert mit den Schiffen, die voll sind, nicht entladen werden, etc.?
Fangen wir vielleicht mal mit dem zweiten Punkt an. US Defender ist ja eine amerikanische Übung, die wir mit Host Nation Support zunächst unterstützen. Das heißt, die Kräfte der US-Amerikaner, die sich in Deutschland bewegen, werden durch uns logistisch unterstützt. Diese Übungsanteile sind, soweit sie denn noch stattgefunden haben, zunächst regulär zu Ende geführt worden. Das heißt, die Bewegungen der amerikanischen Kräfte sind zu Orten geführt worden, wo sie danach auch geordnet auch wieder zurückgeführt werden können. Das ist der aktuelle Status. Sie haben ja sicherlich die Zahlen zur Kenntnis genommen, dass insgesamt maximal 5.500 US-amerikanische Soldatinnen und Soldaten, anders als zunächst geplant, nur Deutschland betreten haben. Mit dieser Entscheidung ging gleichzeitig einher die Maßnahme, dass Schiffe, die sich auf dem Weg nach Deutschland befunden haben, sofort umgelenkt wurden. Also mit dem Zeitpunkt der Entscheidung gab es keinen Kräfteaufwuchs mehr in Europa für US Defender. Wir leisten seitens der Bundeswehr weiterhin die notwendige Unterstützung für die amerikanischen Kräfte, um sie geordnet wieder nach Hause zurückzuführen, also Host Nation Support. Abgesagt haben wir, und das werden Sie ja auch am Wochenende zur Kenntnis genommen haben, alle aktiven Übungsanteile. Es gibt einige Abschnitte dieser Übung, wo auch deutsche Kräfte, Bataillone, Kompanien auf Übungsplätzen mit den Amerikanern zusammen trainieren wollten. Diese Anteile sind komplett abgesagt worden. Dann vielleicht zu der Lage der Reservedienstleistenden. Ich hatte hier am Freitag schon ausgeführt, dass auf Nachfrage, wo es darum ging, ob Herr Jung befürchten müsste, hier aktiv einberufen zu werden als Reservedienstleistender, es nicht so ist, dass wir im Moment in dem Status der Beorderung in genereller Art und Weise uns befinden, sondern es dreht sich darum, dass unsere Reservedienstleistenden angesprochen werden, angeschrieben werden, ob sie in nächster Zeit die Möglichkeit sehen, freiwillig insbesondere die Sanitätskräfte zu unterstützen. Und hier geht es durch die Bank weg, ob es Ärzte sind, ob es Pflegekräfte sind, ob es Laborkräfte sind. Die werden alle angesprochen und über das Kommando Sanitätsdienst dann natürlich betreut. Insbesondere geht es hier um Pflegefachkräfte für die Intensivpflege, die Krankenpflege, aber auch Notfallsanitäter und medizinisch-technische Laborassistenten werden gefragt. Nochmal, es ist durch die Bank weg, das gesamte Spektrum abgefragt. Und ich kann Ihnen Stand vom heute Morgen sagen, dass im Kommando Sanitätsdienst derzeit 730 Anfragen eingingen. Davon können recht zeitnah etwa 380 Reservistinnen und Reservisten dann beim Sanitätsdienst der Bundeswehr eingesetzt werden.
Kurze Nachfrage zu der Übung. Also steht eine Entscheidung über den Abbruch der Gesamtübung an? Und dann ist mir nicht ganz klar gewesen, diese 5.000 US-Soldaten, machen die sich auf den Heimweg oder muss auch darüber erst noch entschieden werden?
Nach meiner Kenntnis ist die Entscheidung seitens der Amerikaner gefallen, jetzt geordnet diese Übung zu beenden. Von beendet können wir dann natürlich erst sprechen, wenn auch alle Kräfte Deutschland verlassen haben.
So, Herr Leithäuser.
Meine Frage richtet sich an Frau Demmer und an Frau Adebar. Zum einen würde ich gerne wissen, ob es irgendwelche Bemühungen gibt, nachdem nun das Schengen-Freizügigkeitsregime so scheinbar unkontrolliert zusammengebrochen zu sein scheint, eine geordnete Abstimmung zu kreieren, wann Grenzkontrollen gelockert werden, oder bleibt es in nationaler Verantwortung und jeder macht seins? Und das Zweite betrifft die G7-Runde heute Nachmittag. Gibt es irgendwelche weiteren Informationen über Tagesordnung, Dauer, Agenda, was da besprochen werden wird?
Also ich kann Ihnen berichten, dass die Kanzlerin sich heute Morgen mit dem Ratspräsidenten Michel, der Kommissionspräsidentin von der Leyen und auch dem französischen Staatspräsidenten Macron in einer Videoschalte ausgetauscht hat über die aktuelle Lage und man das gemeinsame Vorgehen besprochen hat mit dem Ziel, die Maßnahmen zu vereinheitlichen, um die Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes zu wahren.
Gut, Herr Alter.
G7. G7. Also ich kann bestätigen, dass die Bundeskanzlerin an der G7-Besprechung der Staats- und Regierungschefs teilnehmen wird. Ich kann den Gesprächen hier jetzt nicht vorgreifen. Das wird um 15 Uhr stattfinden. Angesichts der Ausbreitung des Virus liegt nah. Ist völlig klar, dass die internationale Zusammenarbeit von großer Bedeutung ist. Und da hat natürlich auch die G7 eine zentrale Rolle und eine besondere Verantwortung. Insofern nimmt sie an diesem Gipfel selbstverständlich teil, an dieser Videokonferenz. Aber den Gesprächen kann ich nicht vorgreifen.
Herr Alter kann das dafür noch ergänzen.
Ja, ich wollte noch zu Ihrer ersten Frage ergänzen, weil Sie das sehr zugespitzt formuliert haben. Natürlich hat auch am vergangenen Wochenende eine Abstimmung mit vielen Partnern stattgefunden, insbesondere mit der Europäischen Kommission, auch mit Frankreich, mit den Staaten, die von diesen Maßnahmen betroffen sind. Insofern ist es keineswegs etwas, was völlig unilateral entschieden wurde. Die Kommission hat angekündigt, dass sie zeitnah Leitlinien für diese Maßnahmen auch veröffentlichen wird. Aber Sie können davon ausgehen, dass das, was wir jetzt für uns entschieden haben, bereits im Geist dieser Leitlinien stattfindet. Insofern ist da eine Abstimmung schon vorhergelaufen.
Ich kann das von meiner Seite aus nur noch mal ergänzen und unterstützen. Auch von Seiten des Auswärtigen Amtes ist mit den Partnern übers Wochenende kommuniziert worden. Und auch in Brüssel laufen da die Fäden und die Gespräche zusammen, um die europäische Abstimmung zu intensivieren.
Jetzt hatte die Kollegin dort eine Frage ans Verteidigungsministerium auch. Das nutzen wir noch. Und dann ist Frau Dunst dran danach.
Na. Jetzt. Ich habe eine Frage an Herrn Kollatz. Ist nochmal ergänzend zu der Frage des Kollegen über den Aufruf bezüglich der Reservisten. Ist das, was bisher an Reaktionen reingekommen ist, man liest von über 700 Reaktionen und die ja quasi sich gemeldet haben, ist das für Sie eine Größenordnung wie erwartet? Irgendwie brauchen Sie deutlich mehr? Können Sie etwas zu den Zahlen sagen? Und wie sieht das selbst mit Corona bei der Bundeswehr aus?
Ja, zunächst zu den Reservedienstleistenden. Eine Einschätzung, da müssen Sie sich tatsächlich direkt an den Sanitätsdienst wenden. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir auch aus der Grundbefähigung heraus derzeit vollständig in der Lage sind, allen Anforderungen gerecht zu werden. Wir bereiten uns nur perspektivisch darauf vor, und das ist ja wohl auch angezeigt, auch höhere Fallzahlen bearbeiten zu können. Hier geht es auch im Wesentlichen darum, dass wir Arbeitsfähigkeit der Bundeswehr intern auch sicherstellen, denn wir müssen ja unsere Hauptaufträge im Rahmen der nationalen Vorsorge eben auch wahrnehmen, aber eben dann natürlich darüber hinausgehend auch gerne alle anderen Kräfte, staatlichen Kräfte mit unseren Leistungen dann unterstützen. Die zweite Frage?
Corona-Fälle bei der Bundeswehr.
Ja, also auch hier sind die Zahlen natürlich stark im Wandel begriffen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir aktuell 25 verifizierte Infektionen haben und eine Zahl von begründeten Verdachtsfällen, die sich knapp unter 200 derzeit bewegt. Aber wie gesagt, das ändert sich ja auch sehr schnell.
Frau Dunz und dann Frau Buschow.
Ich möchte noch mal nachfragen, wie die Entscheidung zu den Grenzschutzmaßnahmen getroffen ist. Herr Wieler hatte ja am vorigen Mittwoch gesagt, Grenzschutzmaßnahmen dieser Art seien nicht die Antwort auf die Herausforderung, weil es völlig naiv sei, zu glauben, dass das Virus damit in Deutschland sich nicht weiter ausbreite. Könnten Sie noch mal sagen, warum? Herr Seehofer hat ja gestern auch in seiner Pressekonferenz darauf angesprochen, dass er sich über diese Äußerung gewundert hat. Was hat sich seit vergangenem Mittwoch verändert? Und wenn man sich die Maßnahmen in den anderen Ländern Österreich, Italien, Spanien anschaut, dass man nur noch zur Arbeit raus darf, nur noch zur Apotheke und so weiter, können wir uns darauf einstellen, Frau Demmer, dass das auf Deutschland auch zukommt? Und würden Sie empfehlen, dem Vorbild Bayerns mit der Ausrufung des Katastrophenfalls zu folgen?
Also ich kann hier nochmal sagen, das Wichtigste ist jetzt ja, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Und da kann ich nur nochmal auf die dynamische Lage der Situation hinweisen, wie auf die Verbreitung angemessen zu reagieren ist. Lässt sich ja nicht alles vorab auf das kleinste Detail planen. Die Bundesregierung passt aber der Lage und dem Rat der Experten entsprechend folgend ihre Maßnahmen aktuell fortlaufend an. Und insofern kann ich jetzt auch nicht vorgreifen, auf welche Maßnahmen da noch kommen könnten. Aber wie gesagt, die Bundesregierung passt ihre Maßnahmen der Lage und dem Rat der Experten folgend fortlaufend an.
Ja, also ich will vielleicht an dieser Stelle auch noch mal an die erste Pressekonferenz erinnern, die der Bundesinnenminister gemeinsam mit dem Gesundheitsminister hier zu diesem Thema abgehalten hat an dieser Stelle. Und er hat damals schon gesagt, dass es eben zwei wesentliche Ziele gibt. Einmal die Ausbreitung im Lande zu verhindern und andererseits aber auch dafür zu sorgen, durch geeignete Maßnahmen, dass die Ausbreitung im grenzüberschreitenden Verkehr verhindert wird. Insofern war das von Beginn an seine grundsätzliche Position. Wie das dann immer so ist, gibt es dann Abstimmungen und neue Erkenntnisse. Das findet ja fast täglich statt, dass wir etwas schlauer werden. Und die Maßnahme ist jetzt angeordnet worden. Und der Bundesinnenminister hat auch gestern deutlich gemacht, das Argument, der Virus sei bereits in Deutschland, ist ja kein Argument dafür, diese Maßnahmen nicht anzuordnen, weil es natürlich darum geht, auch jetzt noch das Menschenmögliche zu tun, um die Ausbreitung zu reduzieren. Darf ich
eine Nachfrage stellen? Eine Nachfrage, ja.
Können Sie quantifizieren, in wie großen Raum Videokonferenzen bei Ihnen jetzt, was internationale Absprachen betrifft, eingenommen haben? Ist das schon, sagen wir mal, bei 50% oder 80% oder sind Sie da noch am Beginn? Und zu heute ist doch das Exportverbot gelockert worden für Schutzausrüstung. Ist sichergestellt, dass vor allem Landärzte davon genügend haben, die ja sehr klagen, dass ihnen einiges fehlt?
Das waren jetzt zwei Fragen. Ich weise darauf hin, weil wir eine lange Liste haben von Fragestellern. Wir machen dann auch gleich noch eine zweite Runde. Also haben auch ein bisschen mehr Zeit als eine Stunde. Aber
also ich kann Ihnen das jetzt nicht quantifizieren, aber Sie können ja alleine aus dem, was ich eben schon vorgetragen habe, schließen. Also heute hat es eben die Videokonferenz gegeben mit dem Ratspräsidenten, der Kommissionspräsidentin, dem französischen Präsidenten. Es wird eine G7-Schalte geben, also die Videokonferenz wird sich großer Beliebtheit erfreuen.
Ja, ich kann das für den Außenminister nur unterstützen. Da geht sehr, sehr viel auf Videokonferenz oder Telefonschalten über eigentlich fast alles. Auch zum Beispiel der Sicherheitsrat in New York überlegt, wie man in diese Richtung geht. Die Räte in Brüssel gehen in diese Richtung. Der Außenminister wird morgen, das vergaß ich anzukündigen, eine Videoaußenkonferenz mit seinen Kollegen aus den baltischen Staaten, Estland, Lettland und Litauen haben. Da geht es um eine Abstimmung der Politik Deutschlands mit diesen baltischen Partnern und auch über Corona. Das wird wahrscheinlich eine 2-Stunden-Schalte werden. Eventuell bekommen wir es hin, auch eine virtuelle Pressekonferenz das erste Mal zu organisieren. Also das sind technische Updates, die wir jetzt alle ins Auge fassen und uns da täglich fortbilden, um in diese Richtung besser gehen zu können. Schutzausrüstung BMW.
Ja, da kann ich gern zur Stellung nehmen. Beim Thema Schutzausrüstung muss man zwei Prozesse aktuell etwas unterscheiden, weil es auch da ständig neue Entwicklungen gibt. Es gibt eine Durchführungsverordnung auf EU-Ebene, die seit gestern in Kraft getreten ist und Regelungen und Exporte an Drittstaaten unter den Genehmigungsvorbehalt der Mitgliedstaaten stellt. Und daneben stehen nationale Regelungen, die wir getroffen haben. Es gibt dazu einen permanenten Austausch zwischen uns und der EU-Ebene, um da auch letzte offene Fragen zu klären. Aber es ist in der Sache, es ist ein Genehmigungsvorbehalt, der in Deutschland durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, das BAFA, kontrolliert wird.
Frau Buschow. Moment, jetzt machen wir weiter. Entschuldigung. Frau Buschow.
Eine Frage geht nochmal an Herrn Alter. Können Sie nochmal erläutern, was das für Asylanträge an der Grenze bedeutet, die Beschränkungen an der Grenze? Und haben Sie vielleicht auch eine Zahl für Februar dabei? Weil die letzte, die ich gefunden habe, war die im Januar. Also in welcher Dimension wurden an der deutsch-österreichischen Grenze noch Asylanträge gestellt? Und meine zweite Frage, da bin ich mir nicht sicher, wahrscheinlich geht die am ehesten ans BMAS. Nun ist ja das Fachkräftegesetz gerade erst in Kraft getreten. Wenn es da schon Anträge gibt oder auch bewilligte, abgeschlossene Arbeitsverträge, wirken sich A, die Grenzmaßnahmen darauf auch schon aus und gerät dieses ganze Gesetz ins Stocken? Da würde mich meine Einschätzung interessieren.
Also ich wechsel und Herr Alter fängt
an. Ja, ich kann ja mal mit Ihrer ersten Frage beginnen. Also ich habe leider keine Zahlen jetzt dabei, wie viele Asylanträge an den Grenzen gestellt wurden. Das müsste ich nachliefern, tue ich auch gern. Und ansonsten ist es eben so, wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen gestern mit zwei wesentlichen Eckpunkten, nämlich der Berufsverkehr muss gewährleistet sein und der Warenverkehr. Und ansonsten geht es sozusagen um die Abwägung, liegt ein dringender Reisegrund vor. Und es gibt eben unterschiedliche Konstellationen, wie auch die von Ihnen angesprochene, über die muss man noch reden. Das findet auch weiterhin statt. Der Krisenstab wird sich mit all diesen Einzelfragen noch befassen, aber ich kann Ihnen dazu im Moment keine Entscheidung mitteilen.
Es ist noch nicht klar, wie mit Asylantragstellern umgegangen wird.
Im Moment gibt es da keine Verfahrensveränderung im Vergleich zu vorgestern.
So, das Arbeitsministerium antwortet und dann sind die beiden Kollegen rechts dran. Die
sich ja, vielen Dank. Vielleicht möchte Herr Alter als federführendes Ressort zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz mich nachher noch ergänzen. Mir liegen darüber, dass es ins Stocken kommt, aktuell keine Erkenntnisse vor. Trotzdem spricht die Lage natürlich in gewisser Weise für sich, dass es da schwieriger wird, was das angeht. Ich würde das gegebenenfalls nachreichen, falls ich da noch eine konkretere Information bekomme.
Gerne von mir noch als Ergänzung. Das Gesetz ist ja seit 14 Tagen ungefähr in Kraft. Die Botschaften und die Rechts- und Konsularabteilungen bemühen sich, den Einreiseverkehr und auch die Visa-Antragstellung so gut es geht weiterzufahren. Man kann auch sehr viel über eine Digitalplattform sich informieren und inzwischen machen, auch gerade für das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Insofern ist da der erste Schritt auch hochgradig digitalisiert. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, erstmal auch Visa im Inland zu bearbeiten und dann mit dem, das kann das BMI gerne ergänzen, mit den Ausländerbehörden darüber in Kontakt zu treten. Insofern tun wir da natürlich, was möglich ist, um diese Antragstellung weiter ablaufen zu lassen.
Haben Sie eine Zahl, wie viele Anträge liegen da bei den Botschaften oder bei Ihnen im Moment?
Die habe ich nicht parat. Ich weiß auch nicht, ob es schon eine erste gibt, denn wie gesagt, wir sind in Tag 15. muss man schauen. Ich denke, das wird spätestens monatsweise, können wir das abrufen. Aber vielleicht können wir es auch schon jetzt abrufen.
Jetzt zu Ihnen, bitte.
Jo. Die Frage an BMI, ganz rein technisch. Viele Länder einfach für sich selber entschieden haben, wie sie die Grenzkontrollen führen. Und in Polen zum Beispiel, der Flugverkehr ist komplett dicht. Viele Leute versuchen zum Beispiel ausweichen und über Zürich fliegen. Was passiert mit einem polnischen oder tschechischen Staatsbürger, der versucht nach Hause über die Grenze zu Deutschland kommen? Ob der kommt rein oder er wird zurückgewiesen? Und die zweite Frage um pauschale Reisen, weil viele deutsche Reisebüros haben auch die ausländischen Kunden. Und wenn zum weiteren Beschränkungen käme, und die Leute müssen zurückgeholt werden. Werden die ausländischen, die anderen Staatsbürger aus Polen oder aus anderen Ländern dürfen zum Beispiel dann nach Berlin fliegen mit deutschen Reisebüro oder die werden auch nicht reingelassen, wenn die Luftgrenze dicht wird?
Also im Moment ist ja der Stand der, dass wir die Grenzkontrollen auf dem Landweg angeordnet haben. Es wird sehr wahrscheinlich auch Überlegungen noch geben in der Bundesregierung, wie mit anderen Verkehrswegen umzugehen ist. Da kann ich im Moment noch keine Einschätzung abgeben. Aber ich habe das Prinzip unserer Grenzkontrollen ja erläutert. Und man muss immer dann auch die Frage stellen, wenn dieser Fall eintritt, den Sie skizziert haben, gibt es andere Alternativen? Also ich gehe fest davon aus, dass auch andere Staaten, so wie wir das tun, sich darüber Gedanken machen, wie ihre eigenen Staatsangehörigen wieder nach Hause kommen können. Mir liegen da keine konkreten Informationen vor, aber man muss schon auch dann abwägen, welche Alternativen gibt es noch?
Ja gut, aber sozusagen bin ich in Zürich, ich will nach Hause, nach Polen, nach Tschechien. muss ich die Grenze passieren. Werde ich reingelassen oder werde ich nicht reingelassen, um Transit nach Polen weiterzuführen?
Also nochmal, ich bin jetzt hier der Sprecher des Bundesinnenministeriums. Es gibt eine ganze Vielzahl von möglichen Fallkonstellationen, die zum Teil auch schwierig zu entscheiden sind. Und ich möchte jetzt hier nicht an dieser Stelle pauschal eine Entscheidung für vergleichbare Fallkonstellationen bekannt geben. Das muss im Rahmen der Grenzkontrolle verifiziert werden. Da muss der Einzelfall geprüft werden. Da muss geprüft werden, wie dringend ist die Reise heute? Gibt es Alternativen? Und dann kommt man zum Ergebnis. Das müssen wir der Bundespolizei überlassen. Das können wir nicht pauschal und zentral hier entscheiden.
Der Kollege hier, dann Herr Mayer, dann Herr Scholke.
Ja, Tuchel, NHK. Ich habe Ihnen nach all den Antworten nur noch eine ganz kurze praktische Frage. Frau Demmer, haben Sie einen Termin für morgen für die Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit Herrn Macron und Erdogan? Eine Uhrzeit?
Ja, den habe ich. Ich muss kurz nach der Uhrzeit gucken. Also ich habe keine Uhrzeit, aber das wird morgen Nachmittag stattfinden.
Gut, Herr Mayer, dann Herr Scholke.
Ich habe eine Frage an das BMF und ich denke mal an das BMI. Ich kann es aber nicht genau einschätzen.
Fangen wir mit dem BMI an.
Können Sie mir sagen, wie der Sachstand ist in, das könnte auch das BMWI sein, der Sachstand ist im Fall der Corona-Impfstofffirma CureVac? Und gab es tatsächlich Anfragen aus der US-Regierung, diese Firma zu übernehmen?
Ich glaube, das macht meine Kollegin aus dem BMWI.
So, jetzt wird munter gewechselt. Und vielleicht können wir auch schon das Finanzministerium und Verteidigung wechseln, schlage ich vor. Also ich sehe, ich habe ganz viele Fragen notiert, aber ich mache jetzt alle erstmal, die zum ersten Mal dran sind, und dann kommt die zweite Fragerunde. Also insofern, die Liste ist sehr, sehr lang.
Ja, zum Thema CureVac können die Kollegen, wenn sie dann wollen, gerne auch noch ergänzen. Zunächst aus Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums hat sich der Bundeswirtschaftsminister gestern im Bericht aus Berlin ja zum Thema auch geäußert. Die Bundesregierung hat natürlich ein hohes Interesse daran, dass Wirkstoffe und Impfstoffe in Deutschland und Europa produziert werden. Dazu gibt es auch einen sehr engen Austausch innerhalb der Bundesregierung mit den betroffenen Ressorts. Und was konkret die Firma CureVac angeht, gab es ja gestern eine Äußerung der Unternehmensleitung, die klargestellt hat, dass für sie ein Exklusivitätsverkauf in Richtung USA nicht zur Debatte steht. Diese Ankündigungen und Äußerungen haben wir sehr begrüßt. Der Bundeswirtschaftsminister hat gesagt, Impfstoffentwicklungen müssen natürlich vorangetrieben werden, aber sie müssen für alle verfügbar sein. Und es kann hier nicht um Exklusivitäten gehen. Und das ist unsere Haltung.
Darf ich nachfragen? Gab es diese Versuche von der US-Regierung, die Firma zu übernehmen?
Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Es gibt darüber Medienberichte. Es gibt einen Austausch innerhalb der Bundesregierung, auch mit dem Unternehmen. Aber ob ich das bestätigen kann oder nicht, dazu habe ich aktuell keine ausreichenden Informationen, um das beantworten zu können.
So, dann war das Finanzministerium noch gefragt.
Ja, genau.
Können Sie die Frage bitte nochmal wiederholen?
Ja, ich habe sie noch gar nicht gestellt. Bayern setzt die Schuldenbremse aus. Wie verhält sich der Bund?
Der Minister hat ja zusammen mit seinem Kollegen Herrn Altmaier unser Programm vorgestellt, wie jetzt weiter mit der Krise umgegangen werden soll. Wir haben umfängliche Maßnahmen vorgestellt. Weiteres wird sicherlich zu erörtern sein. Wir werden jetzt auch in dieser Woche den Haushalt und die Finanzplanung für die kommenden Jahre vorstellen. Und da wird sich der Minister auch zu allem Weiteren äußern. Grundsätzlich kann ich schon mal sagen, in der Schuldenbremse sind ja auch bestimmte Punkte vorgesehen, wenn die Konjunktur einbricht und auch wenn unvorhergesehene Notfälle eintreten. Und das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt dazu sagen.
Herr Scholke, und dann gehen wir in die letzte Reihe. Herr Scholke zunächst.
Ja, ich habe zwei kurze Fragen an das Innenministerium und dann noch zwei kurze Fragen an das Gesundheitsministerium.
Dann das können wir vielleicht schon. Wird es noch weitere Fragen ans Finanzministerium geben? nochmal einen Überblick? Nee, dann wechseln wir an der Stelle und derweil kann das Innenministerium antworten.
Ich glaube, da gab es noch eine Frage ans Finanzministerium.
Ach so. Von Ihnen oder von wem? Ja, die ziehen wir dann vor und machen dann den Wechsel, das ist einfacher. Also dann zunächst Ihre Frage ans Innenministerium.
Zu den Grenzen. Was ist denn, Herr Alter, mit den ganzen kleinen Grenzübergängen? Es gibt ja Dutzende, wenn nicht Hunderte, neben der Autobahn, zum Beispiel zwischen Deutschland und Österreich, wird da auch kontrolliert oder versucht zu kontrollieren? Die zweite Grenzfrage haben Sie schon teilweise beantwortet. Sehe ich das richtig, dass im Moment an den Flughäfen gar nicht kontrolliert wird? Also zum Beispiel innerhalb des Schengen-Raumes von Portugal, wenn jemand mit dem Flugzeug kommt oder aus Spanien, der wird nicht kontrolliert. Das wären die zwei Fragen an das Innenministerium.
Ja, ich fange mal von hinten an. Also die zweite Frage, ja, das ist richtig. Unsere Anordnungslage bezieht sich momentan auf die Landgrenzen zu den angesprochenen Ländern. Das heißt, betroffen sind alle Verkehrswege, die auf Landweg stattfinden. Es gibt im Moment noch Gespräche auch zu den anderen Verkehrswegen, aber darüber ist bisher nicht entschieden. Zur ersten Frage. Es ist natürlich so, dass wir in einem Schengen-Raum, in einem Raum der offenen Grenzen, die Infrastrukturen in den vergangenen Jahrzehnten auch zurückgefahren haben. Gleichwohl tut die Bundespolizei das, was in ihrer sozusagen tatsächlichen Macht auch steht. Also sie versucht dort zu kontrollieren, wo es möglich ist. Jedenfalls gilt die Anordnung der Kontrollen für die gesamten Grenzabschnitte, das heißt nicht für einzelne Straßenverbindungen, sondern für alle grenzüberschreitenden Verkehrswege. Aber es ist unrealistisch zu glauben, dass man 800 Kilometer allein deutsch-österreichische Grenze sozusagen Meter für Meter kontrollieren kann. Das ist aber ehrlich gesagt in der öffentlichen Sicherheit immer so, dass man Maßnahmen trifft, die natürlich auch nicht hundertprozentig flächendeckend sind. Aber wir gehen an die Stellen ran, wo grenzüberschreitender Verkehr ausgesprochen wahrscheinlich ist. Und dann wird das abgestuft.
Dann schieben wir jetzt die Frage ans Finanzministerium noch rein und dann kommt Herr Scholker noch mal mit der Frage ans Gesundheitsministerium. Bitte. Ach so, ist es nicht an? Immer noch nicht?
Jetzt.
Dieses, also ich konnte es nicht sehen.
Mich interessiert, ob mittlerweile eine Art Härtefallfonds geplant ist, um zum Beispiel Kommunen zu unterstützen, die Dinge einstellen, absagen mussten oder große Unternehmen zu unterstützen.
Also wie gesagt, wir haben ja das Paket hier vorgestellt, was wir uns an Maßnahmen vorstellen, um Beschäftigte und auch Unternehmen zu schützen. Die Länder sind sicherlich mit ihren Kommunen im Gespräch, was da zu tun ist. Der Minister hat ausdrücklich gesagt, wenn weitere Notwendigkeiten sind, wird man darüber sprechen. Er hat gestern ja auch angekündigt, weitere Maßnahmen, wenn notwendig, einzuleiten. Und das ist der Stand, den ich im Moment mitteilen kann.
Und jetzt schieben wir, bleiben Sie gerade noch da, denn Frau Jenn schiebt noch eine Frage nach.
Ja, auch zu dem, was der Minister gestern angekündigt hat bei Anne Will, insbesondere der Fonds, der dann eingesetzt werden könnte, um laufende Kosten zu finanzieren, wenn die Einnahmen wegbrechen. Gibt es da schon eine Vorstellung, wie hoch der Fonds ist und ob das jetzt rein auf Bundesebene ist oder weil jetzt offensichtlich die Bundesländer auch solchen Fonds einrichten? Wie könnte das genauer aussehen und gibt es darüber hinaus noch, kann sowas auch auf europäischer Ebene eingeführt werden?
Der Minister hat sich ja gestern dazu geäußert, dass die Gespräche dazu laufen. Sobald wir da Details vorstellen können, werden wir das tun. Zur europäischen Ebene, auch da ist natürlich ein koordiniertes Vorgehen und ein solidarisches Vorgehen erforderlich. Deswegen treffen sich heute die Finanzminister der Eurogruppe in einem Videocall. Dazu wird der Minister sich sicherlich auch noch äußern und morgen die Finanzminister der gesamten EU auch als Videocall. Und auch da wird sicherlich das Thema Corona und Krisenreaktion im Mittelpunkt stehen.
Dann wollten wir einen Wechsel machen zum Gesundheitsministerium und kommen dazu. Herr Scholker.
Ja, mich würde interessieren erstmal die konkrete Zahl der Intensivbetten in Deutschland. Stimmt die Zahl von 28.000 im Moment? Mich würde interessieren, wie viel von diesen 28, wenn es 28.000 sind, jetzt im Moment belegt sind und auf welche Zahl man hochkommen kann im Notfall. Also kann man die verdoppeln oder verdreifachen? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, etwas vielleicht ungewöhnlich, aber ich habe heute mir noch mal die Zahlen der Sterbensrate angeschaut. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es in Deutschland noch im zweistelligen Bereich sich bewegt, also unter 20, glaube ich, so 13 waren es heute früh oder 15, und in Frankreich bei ähnlichen Fallzahlen das Zehnfache davon, geschweige denn von Italien und Spanien?
Ja, ich fange mit der ersten Frage an. Das Thema Intensivbetten hatten wir am Freitag schon. Die Zahl 28.000 stammt von der DKG. Und die würde ich Sie auch bitten, dann zu fragen, wie viele von diesen Betten jetzt frei ist. In diesem Zusammenhang nochmal der Appell des Ministers am Freitag an alle Krankenhausgeschäftsführer, zu prüfen, inwieweit man die Kapazitäten ausbauen kann. Der Appell, verschiebbare Operationen zu verschieben und auch zusätzliche Personalreserven zu heben, damit genügend Kapazitäten für intensivpflichtige Patienten da sind. Zu Ihrer zweiten Frage, das können wir im Moment noch nicht auswerten. Also dazu kann ich Ihnen jetzt nichts sagen. Wir haben immer gesagt, wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Wir haben sehr früh getestet, aber ich kann Ihnen jetzt noch keine valide Analyse dazu liefern.
Gut, dann gehen wir zum Kollegen in der letzten Reihe, gehen dann vor zur Kollegin dort in der Mitte.
Meine Frage geht auch an dieses CureVac-Bericht vom Wochenende, aber an BMI. Minister Seehofer hat am Sonntag gesagt, dass er hat von mehreren Quellen in die Regierung gehört, dass es gab solche eine Übernahmeversuch von den USA, aber dass er wollte heute noch mehr darüber reden. Hat er schon mit anderen gesprochen und was hat er gelernt? Und auch von Frau Adebar. Hat jemand von Auswärtiges Amt direkt mit dem State Department geredet über dieses Versuch?
Ich kann nur noch mal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Die Bundesregierung
die Frage war am BMI, ja?
Zu CureVac?
Genau.
Ja, da habe ich keinen anderen Sachstand als meine Kollegin vom Wirtschaftsministerium.
Hat Minister Seehofer mit jemand heute gesprochen? Er hat gesagt am Sonntag, dass er will mit anderen Kollegen reden über dieses Fall, um mehr zu wissen.
Also es finden ja zu der Gesamtthematik um das Thema Corona, finden ja laufend Gespräche statt zwischen der Bundeskanzlerin und mehreren betroffenen Ministern. An diesen Gesprächen bin ich nicht dabei. Ich kann also nicht sagen, welcher Beitrag da vom Bundesinnenminister kam, aber Sie können davon ausgehen, dass das Thema dort besprochen worden ist.
Wissen Sie, von welcher Quelle er hat gemeint, gestern er hat gesagt, dass er hat von mehreren in die Regierung gehört, dass es gab solch eine Übernahmeversuch?
Ich kann Ihnen da keine näheren Angaben machen.
Herr Jessen.
Ja.
Ich glaube, ich war noch ganz kurz.
Sorry.
Natürlich, ja. Wir sind ständig mit dem State Department im Gespräch. Und ich glaube, die Meinung zu dem Sachverhalt, die hat die Kollegin aus dem BMW dargestellt. Und die ist ja auch durch Äußerungen auch des Außenministers und anderer Kolleginnen und Kollegen aus der Bundesregierung deutlich geworden, die wir dazu einnehmen.
Ja, ich möchte da direkt anschließen. Ich glaube, im Fall CureVac war es ja so, dass der Mehrheitseigner des Unternehmens gesagt hat, machen wir einfach nicht. Sie nicken, Frau Baron. Wie verhält es sich aber, wenn andere Unternehmen in ähnlicher Situation keinen Mehrheitsanteilseigner haben, der sagt, nein, wir geben diesem Lockruf des Geldes dann eben doch nach? Verfügen Sie über ein Instrumentarium, um in solchen Fällen, in solcher Situation über eine, sagen wir mal, restriktive Exportpolitik beschließen oder anordnen zu können?
Also ich möchte hier nicht über etwaige künftige Fälle spekulieren, die jetzt nicht zur Debatte stehen. Unsere Haltung ist klar. Die Bundesregierung hat ein hohes Interesse, dass wir Impfstoffe und Wirkstoffe in Deutschland und Europa produzieren. Dazu gibt es ja auch verschiedene Initiativen innerhalb der Bundesregierung. Von Seiten des Bundesforschungsministeriums gibt es da verschiedene Initiativen, um genau dieses Ziel voranzutreiben. Und daneben gelten die immer geltenden Bestimmungen des Außenwirtschaftsrechts. Der Investitionsprüfung sollten die dort genannten Bedingungen erfüllt sein. Kann es eine Investitionsprüfung geben? Und dann gilt wie immer der Prüfmaßstab der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Ja, Nachfrage. Aber Sie sagen nicht, Sie wollen nicht spekulieren. Wir haben ein Kulturgutschutzgesetz, wo Kulturgüter von nationaler Bedeutung nicht exportiert werden dürfen. So etwas hat ja im Zweifelsfall hier einen höheren Rang. Mich interessiert nur die Frage, ohne dass es das im Detail aufgeblättert werden muss. Gibt es ein Instrumentarium, mit dem Sie im Zweifelsfall verhindern können, dass das, was die US-Administration hier offenbar versucht hat, dass das verhindert werden kann? Gibt es ein solches Instrumentarium?
Diese Frage habe ich versucht zu beantworten. Schade. Es gibt eben verschiedene Instrumente auf diesem Weg, die Initiativen, um Forschungsgelder zu bündeln, um das voranzubringen, die existieren. Es gibt ja aktuelle Initiativen, um Impf- und Wirkstoffproduktion in Deutschland voranzubringen. Das könnten vielleicht die Kollegen aus dem Bundesforschungsministerium dann nochmal ergänzen. Und für die Frage der Übernahmen gibt es ein existierendes Instrumentarium, das Außenwirtschaftsrecht mit seiner Investitionsprüfung, was dann greift, wenn wir eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung haben. Aber nochmal, ich möchte hier auch nicht über etwaige Fälle spekulieren. In dem jetzigen Fall von CureVac gab es eine ganz klare Aussage der Unternehmensleitung und die haben wir begrüßt, denn Impfstoffproduktion, die vorangetrieben werden muss, muss für alle verfügbar gemacht werden.
Frau Renaud, und dann gehen wir zwei Reihen weiter nach hinten zu Ihnen.
Ja, meine Frage ist an Frau Adelberg. Herr Maas hat gesagt, dieses Thema CureVac wurde an der G7-Gipfel besprochen werden. Und ich wollte wissen, was ist zu erwarten von diesem Gespräch? Was ist Ihr Ziel?
Also Herr Maas hat die virtuelle Konferenz der G7 Außenminister gemeint, die auch nächste Woche ansteht. Dort wird man eben über Fragen, wie kommen wir in der internationalen Zusammenarbeit zu mehr Solidarität, wie finden wir gemeinsame Lösungen für Herausforderungen des Impfstoffes, für all die anderen internationalen Herausforderungen, vor denen sich gerade die ganze internationale Gemeinschaft stellt, wie bekommen wir da Zusammenarbeit hin? Insofern kann ich Ihnen da jetzt noch keine Ergebnisse liefern, aber das ist ein Thema, was auch der Außenminister dort gerne diskutieren möchte. Aber vorgeschaltet gibt es ja, glaube ich, eben auch noch das virtuelle Treffen der Staats- und Regierungschefs auch im G7-Rahmen speziell dazu.
Genau, ich kann jetzt, wie gesagt, der Videoschalte der G7 heute um 15 Uhr nicht vorgreifen, aber wie auch eben schon gesagt, geht es ja genau darum, also die internationale Zusammenarbeit ist bei diesem Thema natürlich von großer Bedeutung und insofern werden die Staats- und Regierungschefs sich in diesem Treffen natürlich da ihrer globalen Verantwortung ganz bewusst sein.
So, jetzt habe ich die Kollegin hier, den Kollegen dort. Dann noch mit weiteren Fragen zu dem Thema. Sie waren noch dran, dann Frau Dunz, Herr Rinke, Herr Jung. Und dann schlage ich vor, gucken wir mal, ob wir das Thema auch wechseln, denn es gibt auch eine ganze Reihe von Fragen zu anderen Themen schon. Bitte, zwei Reihen weiter hinten.
Christine Dankbar, Berliner Zeitung. Ich habe mal eine Frage zur Arbeitsfähigkeit der Regierung. Wie viele Verdachtsfälle und Fälle von Coronavirus gibt es denn in der Regierung? Und wie ist das jetzt mit dem Ausmaß des Homeoffice bei den Mitarbeitern? Insbesondere auch Minister. Ich meine, da hätte Herr Seehofer so eine entsprechende Äußerung gemacht, dass man Ministerium gut auch von zu Hause leiten könnte. Wie sieht das aus?
Also ich kann Ihnen jetzt nicht für die einzelnen Häuser genaue Zahlen nennen, aber das mobile Arbeiten spielt in dieser Lage natürlich eine große Rolle. Die Arbeitsfähigkeit der Bundesregierung und auch der Verwaltung ist zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Es gibt Pandemiepläne für die einzelnen Häuser und für die Bundesregierung. Danach richtet sich das.
Aber Verdachtsfälle haben Sie noch keine?
Wie gesagt, ich kann Ihnen zu konkreten Zahlen über Verdachtsfälle oder tatsächliche Fälle hier jetzt nichts berichten.
Gut, dann zu Ihnen bitte.
Frage ans BMI. In Spanien setzt die Polizei unter anderem auch Drohnen ein, um die Maßnahmen zu überprüfen oder auch die Bevölkerung über die Maßnahmen zu informieren. Gibt es auch in Deutschland solche Pläne, Drohnen einzusetzen?
Also wir planen das für den Geschäftsbereich des BMI derzeit nicht. also für die Bundespolizei. Ich kann hier nicht für die Länderpolizeien sprechen, die sind sozusagen ja eigenständig. Ich weiß auch jetzt nicht ad hoc, welche Länderpolizeien über dieses Einsatzmittel überhaupt verfügen, unter welchen rechtlichen Bedingungen es eingesetzt werden kann. Deswegen kann ich nur für die Bundespolizei sprechen. Uns ist im Moment kein Szenario gegenwärtig bekannt, wo das helfen könnte.
Gut, das war die erste Runde. Jetzt noch 5 Nachfragen in dieser Runde als zweite Fragen und dann kommen wir zu anderen Themen. Ich hoffe, dann sind alle dran gewesen. Herr Rinke.
Frage ans Verkehrsministerium. Aus Baden-Württemberg gibt es Meldungen, dass der Flugverkehr dort eingestellt werden soll in den nächsten Tagen. Herr Alter hat eben schon gesagt, dass über andere Verkehrswege geredet wird. Ich hätte ganz gerne von Ihnen gewusst, wie weit bei Ihnen die Planungen sind für mögliche Schließungen. Und ist das eine Entscheidung, die eigentlich die Bundesländer für sich treffen können oder muss das in Abstimmung mit der Bundesregierung oder durch die Bundesregierung erfolgen, dass Flugbewegungen in einzelnen Bundesländern ganz eingestellt werden?
Also ganz generell würde ich da einmal auf die Maßnahmen verweisen, die momentan im Flugverkehr gelten. Wir haben ja dort die Allgemeinverfügung des Bundesgesundheitsministeriums. Das heißt, aus welchen Ländern müssen Aussteigekarten beispielsweise ausgefüllt werden, um nachhalten zu können, wenn es Verdachtsfälle gab. Zudem gibt es meines Wissens nach die ganz normalen Sicherheitskontrollen. Und ansonsten muss man jetzt speziell mit Blick auf Baden-Württemberg nochmal gucken, ob es von welcher Art Schließung denn die Rede jetzt war. Ne? Also findet zum Beispiel noch Cargotransport statt, finden verstärkte Kontrollen statt. Wir hatten ja die Diskussion, also ist eine Schließung in diesem Sinne eine komplette Schließung oder finden beispielsweise verstärkte Kontrollen statt?
Und wie weit sind die Überlegungen auf Bundesebene, dass man auch eine komplette Schließung in Erwägung zieht?
Wir sind da in regem Austausch, zum einen über den Krisenstab mit dem oder unter Führung des Bundesgesundheitsministeriums, wo ja auch die Kollegen aus dem BMI mit dabei sind. Wir sind zudem, ist der Minister in ständigem Austausch mit allen Vertretern der Branche, mit seinen Länderverkehrsministerkollegen. Da fand letzte Woche die erste institutionelle Sitzung statt. Die wird in dieser Woche fortgesetzt. Das heißt, wir sind ja in sehr regem Austausch dazu und gucken, Sie sehen, die Lage ist fluide. Wir sind in stetem Austausch untereinander.
Frau Dunz, dann Herr Jung.
Meine Nachfrage von vorhin. Sind nach Ihrer Kenntnis Ärzte und Krankenhäuser in Deutschland mit Schutzausrüstung versorgt oder gibt es da noch Engpässe? Und das Corona-Kabinett tagt ja heute, wenn Sie mir sagen, zu welchen Themen und wann darüber informiert wird.
Vielleicht ich dachte, der Schutz des medizinischen Personals ist natürlich für uns von allererster Ordnung. Wie Sie wissen, ist das BMG mit der Beschaffung der Schutzausrüstung beschäftigt. Also da helfen eine ganze Reihe von Ressorts mit. Also wir haben ja fast 1 Milliarde Euro jetzt für die Beschaffung von Schutzausrüstung plus Beatmungsgeräte vom BMF zur Verfügung gestellt bekommen. Und über die weitere Verteilung wird es ein Konzept geben, was im Krisenstab entwickelt wird. Und darüber hinaus, das ist auch unser Appell an alle Krankenhäuser und Ärzte, sich auch selbst weiter um die Beschaffung von Schutzausrüstung zu bemühen.
Also es besteht noch ein Mangel?
Ich habe Ihnen das gesagt. Wir sind dabei zu beschaffen.
Gut, und die Bundeskanzlerin hat sich in der Tat angesichts der aktuellen Sachlage entschieden, sich mit den zuständigen Ministerinnen und Ministern zu treffen. Ein solches Treffen soll jetzt 2-mal die Woche stattfinden. Die konkrete Arbeitsweise wird heute in der ersten Sitzung genau besprochen werden. Heute geht es darum, natürlich um die aktuelle Lage, um die gerade beschlossenen Grenzkontrollen, die wirtschaftlichen Folgen, aber auch mögliche Maßnahmen um die soziale Distanz, um die es ja jetzt hauptsächlich geht, weiter zu besprechen. Ne? Also wie kriegt man das Ganze eingedämmt, gebremst?
Soziale Distanz.
Naja, wir sitzen ja hier, also wenn das hier nicht ein gutes Beispiel ist für soziale Distanz, ich habe überhaupt nichts gegen Frau Adebar einzuwenden, aber es ist eben gesünder, Abstand zu halten.
Haben wir das auch festgestellt und Herr Jung ist dran.
Ich hätte eine Frage ans Verkehrsministerium, einmal zum Thema Bahn, einmal dann Telekom. Die Bahn hat jetzt angekündigt, dass der Regionalverkehr reduziert werden soll. Besteht da jetzt nicht die Gefahr, dass diejenigen, die trotzdem die Bahn nehmen, gefährdeter sind, weil es ja weniger Waggons gibt, weniger Bahnfahrten, sodass mehr Menschen in weniger Zügen kommen? Was ist da der Hintergedanke? Und zum Thema Telekom, Internetleitungen, gibt es Möglichkeiten von Seiten der Bundesregierung, die Kapazitätseinschränkungen, die es ja für Leute, die Internetzugang haben, gibt, auf unbestimmte Zeit aufzuheben?
Ich fange mal mit der ersten Frage an zum Thema Regionalverkehr. Mein Stand heute Morgen, 10 Uhr, ist, dass entgegen anderslautender Meldungen hält die Deutsche Bahn ihre Fahrpläne im innerdeutschen Regionalverkehr ohne Einschränkungen aufrecht. Etwas anderes gilt nur, wenn die Aufgabenträger der Länder über mögliche Fahrplananpassungen entscheiden. Das heißt, die Länder bestellen ja den Regionalverkehr bei der Deutschen Bahn, wenn die merken beispielsweise, sie haben Strecken, die vorwiegend beispielsweise für den Schulverkehr genutzt werden und sie haben dort eine geringere Nachfrage. Dann kann eventuell eine Umstellung auf beispielsweise den Sonntagsfahrplan erfolgen. Generell gilt aber, dass der innerdeutsche Regionalverkehr ohne Einschränkungen aufrechterhalten wird.
Und in Sachen Internetleitung?
In Sachen Internetanmeldung, das wäre dann höchstvermutlich eine Sache, die die Verträge betrifft. Und da wären dann die Kollegen aus dem Justiz- und Verbraucherschutzministerium, die Ihnen
ja vielleicht Ihnen da beantworten können. Ist das Ministerium anwesend? Könnten Sie dazu was sagen? Das beschäftigt gerade viele Leute, die haben Angst, dass sie jetzt quasi nach 2 Tagen zu Hause sitzen und schon kein Internet mehr haben.
Kann man da was sinnvoll ergänzen? Wenn es nur darum geht zu sagen, können wir nichts, dann würde ich sagen, machen wir jetzt keinen Wechsel. Wo ist es? Verbraucherschutz? Justiz? Ach so, wir können das so machen. Sie wollten ja sowieso gleich noch was nachtragen. Dann machen wir das. Dann wechseln Sie jetzt einfach. Denn da hatten wir sowieso noch eine interessante Ankündigung oder Mitteilung.
Ja, vielen Dank. Also zu Ihrer Frage kann ich jetzt nichts ergänzen, da müsste ich gegebenenfalls nachliefern. Aber
bitte.
Ja, gerne. Ich würde dann die Gelegenheit nutzen, noch eine Ankündigung zu machen. Wir haben vor rund einer Stunde hat das Bundesjustizministerium eine Pressemitteilung veröffentlicht, aus der ich gerne zitieren würde. Es geht hier um die Aussetzung der Insolvenzantragspflichten. Genau, das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz bereitet eine gesetzliche Regelung zur Aussetzung der Insolvenzantragspflicht vor, um Unternehmen zu schützen, die infolge der Corona-Epidemie in eine finanzielle Schieflage geraten sind. Als Vorbild hierfür dienen Regelungen, die anlässlich der Hochwasserkatastrophen 2002, 2013 und 2016 getroffen wurden. Hierzu erklärt Bundesjustizministerin Christine Lamprecht: Wir wollen verhindern, dass Unternehmen nur deshalb Insolvenz anmelden müssen, weil die von der Bundesregierung beschlossenen Hilfen nicht rechtzeitig bei ihnen ankommen. Die reguläre 3-Wochen-Frist der Insolvenzordnung ist für diese Fälle zu kurz bemessen. Deshalb flankieren wir das von der Bundesregierung bereits beschlossene Hilfspaket mit einer Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis zum 30.09.2020 für die betroffenen Unternehmen. Mit diesem Schritt tragen wir dazu bei, die Folgen des Ausbruchs für die Realwirtschaft abzufedern. So viel dazu.
Gut. Wird es dazu parlamentarische Zustimmung brauchen oder ist das einfach nur eine Anordnung?
Also verfahrenstechnisch wird das jetzt so aussehen, dass sich die Regelungen einfach und schnell in Anlehnung an das Vorbild von 2013 in einer Formulierungshilfe zu einem noch zu bestimmenden Trägergesetz umsetzen ließe. Also man würde das dann quasi ranhängen. Das wäre verfahrenstechnisch möglich.
Aber muss das Parlament jetzt zustimmen? Weil es kann ja sein, dass der Bundestag gar nicht mehr zusammenkommen kann wegen aus Quarantäneschutzgründen. Also können überhaupt noch Gesetze beschlossen werden?
Dazu kann ich sozusagen als von Seiten der Bundesregierung jetzt keine Auskunft geben. Das sind ja Fragen des Bundestags.
Ja, aber wenn der nicht mehr zusammenkommen kann, können ja Ihre Gesetzesänderungen nicht beschlossen werden.
Das gilt für alle.
Ja, ja. Ja, ja. Selbstverständlich.
Frage dazu auch von Ihnen angemeldet.
Bitte. Ich würde gerne nochmal auf die Grenzschließung zurückkommen. Und zwar eine Frage an Frau Demmer. Gab es denn bei dieser Entscheidungsfindung gestern oder über das Wochenende Meinungsverschiedenheiten, was die Frage der Grenzkontrollen angeht? Und welches Ressort bzw. welcher Ministerpräsident hat da auch eine entgegengesetzte Meinung vertreten? Und mich würde noch interessieren, Herr Seehofer hat ja erwähnt, dass jetzt Amtsärzte oder Ärzte, gesundheitliches Personal eingesetzt werden soll, um die Bundespolizisten zu unterstützen, dass eben Bundespolizisten keine Entscheidung darüber treffen, wenn jemand Symptome zeigt, wie dann mit dem verfahren wird. Woher werden diese Ärzte akquiriert? Wer wird dafür abgestellt? Und eine Frage noch ans BMG. Es gibt Unsicherheiten darüber, weil ja jetzt immer mehr Risikogebiete ausgezeichnet werden, wer denn jetzt getestet werden soll und wer nicht. Gibt es dazu eine offizielle Ansage, bei welchen Patienten Corona-Tests durchgeführt werden soll und wer einfach nur zu Hause bleibt?
Ich kann vielleicht ganz schnell antworten. Der Bundesinnenminister hat gestern nicht nur in Abstimmung mit den Nachbarstaaten und den betroffenen Bundesländern, sondern auch in Abstimmung mit der Bundeskanzlerin entschieden.
Ja, zu Ihrer zweiten Frage. Also die Bundespolizisten, die an der Grenze Kontrollen durchführen, sind natürlich nicht medizinisch geschult und auch nicht in der Lage, solche Diagnosen zu treffen. Deswegen ist es grundsätzlich so, dass für den Fall, dass jemand angetroffen wird, der Symptome, Krankheitssymptome, welcher Art auch immer, jedenfalls die darauf hindeuten könnten, dass eine Grippe oder eine Corona-Infektion vorliegen könnte. Solche Einschätzungen werden nur von medizinisch geschultem Personal letztlich vorgenommen. Das heißt, in einem solchen Fall werden die Gesundheitsbehörden hinzugezogen. Und natürlich kann man in einem solchen Fall auch das ärztliche Personal mit zum Einsatz bringen, was die Bundespolizei selbst hat. Die Bundespolizei verfügt ja über sanitätsausgebildetes Personal und die sind selbstverständlich mit im Einsatz. Also beispielsweise hat ja jede dieser Einsatzhundertschaften, die im Moment zusätzlich im Einsatz ist, auch einen Sanitätstrupp. Da sind also auch medizinische Arbeitskräfte mit dabei und auf dieser Basis wird das dann gemacht. Aber jedenfalls nicht durch die Polizisten allein.
Meine Frage ist, ob der öffentliche Gesundheitsdienst, der sowieso im Moment sehr belastet ist, dadurch zusätzlich belastet wird.
Auch das kann ich pauschal nicht beantworten. Jedenfalls ist klar, dass für den Fall, dass jemand festgestellt wird, bei dem man davon ausgehen muss, dass möglicherweise eine solche Krankheit vorliegt, dann kann man nicht einfach sagen, die Einreise wird verweigert oder was auch immer passiert dann, sondern es muss dann sichergestellt sein, dass die notwendigen Maßnahmen auch zum Schutz anderer dann eingeleitet werden. Und dazu ist es notwendig, dass man medizinisches Personal hinzuzieht. Das erfolgt auch in der Praxis.
So, jetzt habe ich noch zwei Fragen in der Runde. Und Sie hatten eine Frage zu den Insolvenzgesetzen. Habe ich das richtig gesehen? Zu Corona noch. Dann bitte, machen wir das jetzt. Und dann Frau Jennen und Sie. War noch eine offen ans Gesundheitsministerium, richtig.
Ja. Ja, zum Thema Testung gibt es eine sehr ausführliche RKI-Empfehlung. Die können Sie auf der Internetseite sich ansehen. Also getestet werden soll beispielsweise, wer Symptome zeigt und aus einem Infektionsgebiet kommt oder aus einem Risikogebiet oder wer Kontakt hatte mit einem anderen Infizierten und so weiter. Da gibt es eine ganze Reihe von Fallkonstellationen. Wichtig ist aber noch zu erwähnen, dass Ärzte diese RKI-Empfehlung berücksichtigen sollten. Aber letztendlich ist die Entscheidung beim Arzt, also wenn der Arzt entscheidet, also hier mache ich jetzt lieber mal einen Test, auch wenn es abweichen sollte von der RKI-Empfehlung, wird dieser Test erstattet.
Gut, bitte.
Ja, für BMG und Frau Demmer, Fernando Daniello, Mulino, Italien. Wenn wir die Geschwindigkeit der Verbreitung schauen, werden wir ungefähr in einer Woche schon auf vielleicht 20.000 Fälle. Haben Sie schon eine Idee oder zumindest eine Prävision, um diese Maßnahme, die wir angefangen haben, die betroffene Maßnahme zu bewerten. Also wie viele Fälle erwarten Sie in die nächste Woche ohne diese Maßnahme und mit diese Maßnahme, zum Beispiel Schulschließungen und so weiter? Danke.
Also ich kann ganz allgemein nochmal wiederholen, was ich auch eben schon gesagt habe. Also grundsätzlich, die Fachleute bestätigen, dass es in Deutschland gelungen ist, das Infektionsgeschehen bereits ab einer sehr frühen Phase zu beobachten. Und das heißt, dass wir im Augenblick ein Zeitfenster haben, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und die Gesundheitsversorgung auch bei erhöhten Patientenzahlen so sicherzustellen. Dabei können wir auf eine ausgefeilte fachliche Expertise von Expertinnen und Experten zurückgreifen. Und die Bundesregierung setzt alles daran, die Bevölkerung so weit wie möglich zu schützen. Und deshalb werden die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie lagebedingt laufend angepasst.
Ja, ich kann nur noch ergänzen, dass der RKI-Vizepräsident heute ja auch gesagt hat, dass wir in 10 bis 12 Tagen sehen werden, ob die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, Früchte tragen werden.
So, die letzten 2 Fragen zum Thema Corona, bitte.
In Bayern gilt ja der Katastrophenfall. Inwieweit kann der auch von der Bundesregierung ausgerufen werden oder ist das Ländersache? Und können dann, wenn Sie, Frau Demmer, davon sprechen, dass man immer gucken muss, die Lage ist ja dynamisch, kommen eventuell auch die Notstandsgesetze, die wir mal 68 hatten, zum Einsatz? Und wie viele Tage hat die Bundesrepublik strategische Reserven in Sachen Getreide, Benzin und Heizstoffe? Wahrscheinlich ist das eine Frage an Herrn Alter.
Also ich habe ja ganz grundsätzlich gesagt, dass ich jetzt nicht vorgreifen kann und antizipieren kann, welche Maßnahmen noch zu treffen sind. Grundsätzlich ist die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten und das ist eben Kernaufgabe des Staates und seiner Behörden. Der Bevölkerungsschutz in Deutschland liegt ja nicht in einer Hand, sondern laut Gesetz sind Bund, Länder und Kommunen für die Sicherheit der Menschen in Deutschland zuständig. Und der Katastrophenschutz ist als solcher Aufgabe der Länder und über Details kann sicher auch das BMI noch berichten.
Ja, also im Wesentlichen ist das von Frau Demmer schon beschrieben worden. Das ist die Einstufung des oder die Ausrufung des Katastrophenfalls ist eine Angelegenheit, die in den Ländern zu entscheiden ist. Sie haben es ja angedeutet, es gibt besondere Vorschriften in unserer Verfassung für den Notstands- und Verteidigungsfall. Spannungs- und Verteidigungsfall heißt es, glaube ich, korrekt. Und diese Situation haben wir im Moment überhaupt nicht. Gleichwohl können Sie davon ausgehen, dass allein deswegen, weil es diese theoretische Möglichkeit gibt, gibt es natürlich auch auf Bundesebene entsprechende praktische Instrumente. Aber nochmal, im Moment sind wir bei einer Situation, die durch die Länder zu bewältigen ist, was die Katastrophenschutzlage angeht. Und ich kann im Moment nicht erkennen, dass der Bund da eine überregionale Entscheidung für die Länder treffen würde. Zu den Reserven, die Frage, die Sie gestellt haben, da muss ich passen jetzt an dieser Stelle, das liefere ich gern nach.
Danke. Frau Jenen, und dann kommen wir zu einem Themenwechsel. Und da hatten sich schon Herr Remme und Herr Jung und Herr Jessen gemeldet. Jedenfalls eine gute Viertelstunde haben wir noch. Und Herr Mayer dann noch. Mhm.
Ja, eine Frage nochmal an Frau Demmer. Heute Abend findet ja auch nochmal eine Konferenzschalte der EU-Staatschefs statt. Jetzt ist es ja so, dass die Maßnahmen in Europa insgesamt ja doch sehr weitreichend sind. Sie haben ja auch schon angesprochen, man wird auch nochmal die wirtschaftlichen Folgen ansprechen. Bleibt die Bundeskanzlerin bei ihrer Position, dass man im Moment nur Liquiditätshilfen braucht oder muss man jetzt auch schon nochmal die Diskussion anfangen, welche Auswirkungen eben für die Volkswirtschaft in Europa zu erwarten sind und ob man da auch gegensteuern muss?
Also es gilt das, was ich eben gesagt habe, und ich kann jetzt einer solchen Schalte nicht vorgreifen.
Gut, damit sind wir am Ende des Themenkomplexes Corona und in der verbleibenden Zeit.
Vielleicht kann ich noch mal betonen, also wichtig ist natürlich die Abstimmung mit den EU-Partnern. Die ist in dieser Lage natürlich von großer und besonderer Bedeutung, aber die Kanzlerin ist ohnehin in ständigem Austausch, insbesondere mit dem Staatspräsidenten Macron, aber wie eben auch heute Morgen schon in der Schalte mit Kommissionspräsidentin und Ratspräsident.
Gut, dann wechseln wir und ich habe jetzt dafür dann und schließe dann damit auch die Frageliste, dann Fragen von Herrn Remme, Herrn Jung, Herrn Mayer, Herrn Jessen und dem Kollegen von RT, glaube ich, ne? Remme.
Ich fürchte, das war ein missverständliches Handzeichen. Ich hatte eine Corona-Nachfrage. Wenn wir das Thema jetzt wechseln wollen, bin ich raus.
Also gut, ja, wir wechseln jetzt das Thema. Dann ist Herr Jung dran.
Trotzdem noch in bestimmter Art und Weise mit Corona zu tun, aber Ausland, Frau Adebar, der Iran. Der Iran leidet gerade katastrophale Zeiten angesichts des Sanktionsregimes, das auch unter anderem keine oder kaum noch Medizin in den Iran kommen lässt, gibt es auf internationaler Ebene, auf europäischer Ebene Bemühungen, die Sanktionen gegenüber dem Iran jetzt in Sachen Corona-Krise aufzulockern, damit dort die leidende Bevölkerung, das ist massenhaft, was dort schon an Infizierten ist, quasi das Ding geholfen werden kann. Gibt es von deutscher Seite dort Bemühungen?
Die Sanktionen gegen den Iran sind aus verschiedenen Gründen dort, wo sie sind. Wir als Europäer haben ja immer gesagt, dass wir an dem Nuklearabkommen mit Iran festhalten wollen. Und das beinhaltet eben auch, dass die Lieferung humanitärer Güter aus unserer Sicht auf einem humanitären Kanal sowieso immer möglich ist und auch nicht unter Sanktionen fällt. Die Frage der Lieferung humanitärer Güter in den Iran hat vielerlei praktische Schwierigkeiten zu gegenwärtigen. Das ist so, das sehen wir auch. Aber unsere Grundposition ist eben, dass wir natürlich den Menschen auch in Iran helfen wollen und dass dieser humanitäre Kanal eine besondere Bedeutung hat und dass der offen ist und eben diese Güter auch eben nicht per se nicht unter das Sanktionsregime fallen.
Das ist ja klar, aber Sie wissen ja selbst die praktischen Probleme. Was tun Sie aktuell, damit diese praktischen Probleme vielleicht vorübergehend aufgehoben werden können, damit den Leuten dort geholfen werden kann?
Wir versuchen das uns Mögliche, das ist aber auch eine Unternehmensentscheidung, die dort in jedem Einzelfall von den Unternehmen getroffen wird.
So, weil das jetzt auch noch irgendwie, wie Sie richtig sagten, zu Corona gehörte, lassen wir die Frage von Remme jetzt auch noch zu und dann wechseln wir.
Das ist nett. Meine Frage bezieht sich nochmal auf CureVac. Und zwar wurde noch nicht das Gesundheitsministerium gefragt, was ich nachholen möchte, weil die Medienberichte sich auf eine Bestätigung dieses Berichts durch das Gesundheitsministerium beriefen. Und ich möchte wissen, gab es diese Bestätigung und kennen Sie den Sachverhalt, würden Sie ihn jetzt bestätigen?
Danke. Also ich kann nur bestätigen, wie wir den gestrigen Bericht kommentiert haben. Und im Übrigen schließe ich mich den Worten der Kollegin aus dem BMWI an, dass wir mit der Firma in Kontakt standen.
Gut, mal gucken, ob wir einen Themenwechsel jetzt hinkriegen. Herr Jessen, dann Herr Mayer.
Ich denke schon. Es ist eine Frage zur Situation im Gazastreifen. Geht vermutlich an Frau Adebar. Der deutsche UNRWA-Direktor Matthias Schmale hat gesagt, es gibt ein Defizit von 1 Milliarde Euro bei einem, glaube ich, Etat von 1,4. Es werden einfach keine Beiträge geleistet und es würde die Situation im Gazastreifen katastrophal verschlechtern. Wie beurteilt die Bundesregierung diese Situation und sieht sie Möglichkeiten oder Anlass, da zu intervenieren, um gerade angesichts der Tatsache, dass der Direktor nun eben auch ein Deutscher ist, die Situation zu verbessern?
Ja, also wir machen das nicht, weil der Direktor ein Deutscher ist. Wir schätzen die Arbeit von UNRWA sehr, sehr hoch ein und als sehr, sehr wichtig. Wir sind international, seit wir internationale Tendenzen, muss man sagen, auch durch die USA sehen, das Budget dieser Organisation zu kürzen, mit anderen Partnern im Gespräch, um das Budget zu halten und aufzustocken. Da gab es auch schon einiges. Ich kann gerne noch mal nachliefern, was wir auch aufgestockt haben, denn wir haben aufgestockt, weil wir die Arbeit der Organisation in den palästinensischen Gebieten und auch im Gazastreifen für sehr, sehr wichtig halten. Die muss natürlich zielgenau sein. Die muss Projekten zugutekommen, die den deutschen Förderungsrichtlinien entsprechen. Aber das ist etwas, wofür wir international und auch ganz besonders in den Gremien in den Vereinten Nationen immer wieder werben.
Nun kann man ja nicht ausschließen, dass wenn in solchen dann auch relativ eng besiedelten Regionen sich Corona ausbreitet, da haben wir dann den Link dazu. Das ist dann eine Katastrophe, die wir uns hier vermutlich kaum vorstellen können. Ist so ein Argument, so eine Perspektive ein zusätzlicher Treiber? Haben Sie den schon eingebracht? Wie sind Reaktionen vor allem seitens der USA, die ja da die größten Verweigerer sind?
Ich glaube, die Frage der Ausbreitung des Viruses in Gebieten, wo Menschen mit einer nicht so guten Gesundheitsversorgung wie in Deutschland auf engstem Raum zusammenleben, ist eine Frage, die sich weltweit ganz, ganz viele Organisationen auch in den Vereinten Nationen stellen. Und natürlich ist das eine Grundfrage der humanitären Hilfe und des Aufstockens von Geldern und des Hineingebens in ganz spezifische Projekte, die sich mit der Gesundheitsversorgung befassen. Daran arbeitet das Auswärtige Amt. Wir haben aufgestockt und wir versuchen, die Gelder derzeit auch womöglich eben in solche Projekte und Projektlinien reinzubringen, die in dem Bereich am wirksamsten sind.
Herr Mayer.
Eine Frage an das BMI und das BMVI.
Fangen wir mit dem BMI schon mal an.
Entschuldigung. Okay. Die ersten Zahlen, die ersten amtlichen Zahlen zeigen, dass beim Treibhausgasausstoß im Verkehrs- und im Gebäudebereich die Zahlen eher zunehmen oder der Ausstoß eher zunimmt im vergangenen Jahr als abnimmt. Die Frage, unternehmen Sie weitere Schritte jenseits des Klimapakets, um schneller zum Klimaschutz, beim Klimaschutz voranzukommen?
Also zunächst einmal haben wir ja immer gesagt, dass wir im Gebäudesektor ein riesiges Einsparpotenzial sehen und dass natürlich die Maßnahmen, die wir ergreifen, insbesondere auch im Gebäudesektor wirken müssen. Es gibt ja verschiedene Maßnahmen, die schon ergriffen worden sind, Förderung von Sanierung und Ähnliches. Ich kann jetzt die Zahlen, die Sie nennen, kenne ich noch nicht. Insofern ist mir an dieser Stelle jetzt nicht möglich, das im Einzelnen zu bewerten. Aber ganz generell nochmal die Feststellung, das ist uns sehr bewusst, dass im Bereich der Gebäude und des Bausektors riesige Potenziale schlummern, die wir nutzen müssen.
Gut, dann letzte Frage. Oder? Haben wir davon?
Ich kann da gerne nochmal
Entschuldigung, auf den
Verkehrsbereich eingehen. Ja. Ich glaube, allen ist klar, dass gerade der Verkehrsbereich eine sehr komplexe Thematik ist und auch vor großen Herausforderungen steht dort in diesem Bereich. Wir hatten der letzten zwei Wochen aber auch schon verdeutlicht, dass generell gilt, dass Klimaschutz eben kein abgeschlossener Prozess ist, weil Sie auch aufs Klimaschutzpaket angespielt haben, sondern dass wir unsere Maßnahmen kontinuierlich arbeiten müssen, schauen, wo wir schneller, besser, schärfer werden können und wo wir eben im Kontext aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse oder technischer Innovationen eben auch ergänzen können.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt's keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Bitte.
Meine Frage richtet sich an Frau Demmer. Die Spannungen am Persischen Golf haben jetzt zuletzt wieder zugenommen. Die USA haben zum ersten Mal seit 2012 zwei Flugzeugträger in den Persischen Golf entsandt. Und der Iran warnt zum Beispiel vor unklugen Handlungen seitens der USA nach den Zwischenfällen vom Stützpunkt Taji im Irak. Wie bewertet denn die Bundesregierung die derzeitige Entwicklung dort vor Ort?
Da werfe ich einen Blick Richtung AA.
Ja. Die Entwicklung macht uns besorgt. Wir sehen die Zwischenfälle im Irak und wir verurteilen auch die Angriffe, die es in dem Raum Tajish gegeben hat. Wir haben keine eigenen Erkenntnisse dazu, wer genau diese Angriffe ausgeübt hat. Ganz wichtig ist, dass der Irak imstande bleibt, den Kampf gegen den IS, der nicht zu Ende ist, weiterzuführen und dass der Irak nicht durch solche Aktionen destabilisiert wird. Dafür setzt sich die Bundesregierung auch in ganz vielen Gesprächen ein.
Gut, damit sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch und für die Flexibilität. Bleiben Sie gesund. I'm thinking.